Zwitscher.
Der Podcast der Montforter Zwischentöne.
Herzlich willkommen hier in unserem kleinen Feldkircher Podcast-Studio zur zweiten Folge, zu unserer Februar-Folge des Zwischentöne-Podcasts. Mir gegenüber sitzt Volkert Ude, der andere Part des künstlerischen Leitungsduos der Montforter Zwischentöne. Im Januar haben wir ja Silvia Salzmann hier gehabt und kennengelernt. Und ohne dich, Volkert, geht es nicht. Wir wollen auch mehr über dich noch erfahren, hier in unserer zweiten Folge. Ein bisschen ja, bezogen auf dein Steckenpferd Konzertdesign. Aber als Einstiegsfrage möchte ich heute erstmal von dir wissen, Volkert, welches Konzerterlebnis hat dich zuletzt so richtig sprachlos gemacht? Kann auch negativ sein.
Oh, ich gehe nicht mehr so viel in Konzerte, wo ich fürchte, dass ich negative Empfindungen mit nach Hause nehme. Das letzte Konzerterlebnis war bei den Montforter Zwischentönen, nämlich das Gastspiel vom Stegreif Orchester. Das war total hinreißend und das, was passiert, was ich in Vorarlberg ehrlich gesagt noch nie erlebt habe, nämlich dass, sobald der letzte Ton verklungen war, alle im Publikum aufgesprungen sind und gejubelt haben. Also das muss schon was heißen, aber es war wirklich so intensiv, anderthalb Stunden, eine durchgehende Dramaturgie ohne Pause, ohne Lücke, ohne auch nur den kleinsten Anfall von Aufmerksamkeitseinbruch. Also das Publikum war von der ersten bis zur letzten Minute dabei und es entstanden nicht nur wunderschöne musikalische Momente, sondern auch wunderschöne szenische Momente. Das war wirklich was sehr Besonderes.
Kanntest du die Aufführung vorher schon und hat sie dich quasi erneut in den Bann gezogen oder hatte ich vor allem die Reaktion und das, was daraus dann in diesem Moment entstanden ist?
Ja, ich kenne das auch schon lange, weil ich bei der Gründung beteiligt war vor 10 Jahren im Radialsystem. Ich habe immer wieder Sachen gesehen. Das war aber tatsächlich das beste Konzert, was ich je gehört habe von denen, weil das musikalisch auch wirklich top war. Also Streicher wie Bläser hatte, das hatte eine Qualität, das war einfach umwerfend. Das war eine Kombination aus allem. Ich habe mich gefreut, dass es so gut funktioniert hat, dass es beim Publikum so gut ankam. Aber auch, ehrlich gesagt, dass Dinge viel besser waren, die ich immer mal zwischendurch kritisiert habe an ihnen.
Du hast gerade schon angesprochen, dass es dich gefreut hat, dass es so gut funktioniert hat. Also an solchen Abenden geht man als künstlerischer Leiter sehr zufrieden schlafen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Du hast den Begriff, jetzt steigen wir doch ein in das, was ich eben angekündigt habe, du hast den Begriff Konzertdesign für dein Schaffen geprägt und mittlerweile ist er auch international sehr etabliert und jetzt stelle ich dir die Frage, die dir, glaube ich, jede Journalistin und jeder Journalist schon gestellt hat, aber wir müssen sie hier heute auch stellen. Was ist das eigentlich genau?
Na, das beschreibt eigentlich den komplexen Prozess der Kreation oder der Entstehung eines Konzerterlebnisses. Und das geht eben nicht davon aus, dass man einfach sich ein Musikstück nimmt, sondern dass man sich alle Parameter anguckt, die für ein Konzert wichtig sind. Also von den Künstlerinnen und Künstlern angefangen natürlich über das Werk, aber man kann auch mit dem Raum anfangen, man kann mit der Dramaturgie anfangen, man kann mit einer ästhetischen Idee anfangen, mit irgendeiner Art von Kontextualisierung. Und dann macht man sich auf den Weg und versucht, die Wirkung des Abends eigentlich vorauszuahnen und schaut, wie man diese Wirkung steuern kann und wie man die Dramaturgie baut.
Wie oft bist du von der Wirkung dann überrascht?
Jetzt nicht mehr, weil das ist wirklich eine Technik, die man lernen kann. Ich unterrichte das ja auch. Man braucht ein gewisses Vorstellungsvermögen natürlich, um etwas antizipieren zu können, aber man lernt natürlich wahnsinnig viel aus dem Tun, aus der Erfahrung, aus der Kombination von verschiedenen Dingen, also wie man das Licht setzt, wie man eine Spannung erzeugt, wie man eine Dramaturgie baut.
War bei dir zuerst der Begriff da oder ist der Begriff aus diesem Tun gewachsen? Also weißt du den Moment noch
eigentlich? Ja, weiß ich noch. Nein, das ist aus dem Tun gewachsen. Ich habe ja alle möglichen verschiedenen Berufe gemacht in meinem Leben. Ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechniker, da habe ich einen Gesellenbrief. Den Beruf gibt es heute gar nicht mehr, weil man heute Elektronik nicht mehr repariert, sondern austauscht. Damals war das noch sehr spannend. Ich wollte mal Toningenieur werden und dann habe ich aber Musikwissenschaft studiert. Dann habe ich Barockgeige gespielt, da habe ich eine Konzertagentur gegründet. Und ich bin einfach sowohl als Musiker als auch als Musikmanager sehr viel unterwegs gewesen auf Tournee. Also ich habe 11 Jahre lang das Touring gemacht für die Akademie für Alte Musik Berlin. Wir waren wirklich fast auf der ganzen Welt, auf 4 von 5 Kontinenten. Und ich habe immer im Publikum gesessen. Das macht man so als Manager. Man macht natürlich auch ganz viele andere Sachen, aber am Ende sitzt man im Publikum. Und ich glaube, da habe ich angefangen, mich zu fragen, warum manche Abende spannender sind als andere. Und wenn man 10-mal das gleiche Programm hört, dann liegt das eigentlich auf der Hand. Weil man ist 10 verschiedenen Seelen, man hat 10-mal unterschiedliches Publikum, die Musiker sind immer gleich und das Programm ist immer gleich. Und trotzdem ist ein Abend davon fantastisch und total spannend und atmosphärisch dicht. Und bei manchen denkt man so, ist auch egal, ob ich da sitze oder nicht, ist irgendwie langweilig und manchmal ist es furchtbar, da zu sitzen. Und das war, glaube ich, der Ausgangspunkt, diese Frage, die sich mir aufgezwungen hat eigentlich. Und dann haben wir 2006 angefangen, in Berlin experimentieren zu können durch die Gründung des Radialsystems. Ich habe immer wieder mit vielen Veranstaltern diskutiert, ich habe immer schon Ideen, wie man Dinge anders machen konnte. Aber durch das eigene Haus hatten wir plötzlich die Möglichkeit, zum Beispiel mit Lichtdesign zu experimentieren. Dafür hat man sonst einfach nie Zeit. Und wir haben angefangen, Konzerte zu produzieren in einem Tanzstudio, wo alle auf einer Yogamatte gelegen haben. So zum Teil ganz einfache Sachen. Aber da hat es eigentlich angefangen mit diesem Nachdenken über Wirkungszusammenhänge. Also auch durch die Beobachtung eigentlich und durch die Rückmeldung von vielen Menschen. Und das hat mich eigentlich immer weiter ermutigt, weil ich damit aufgewachsen bin, Kirchenmusik zu machen. Ich habe so als kleiner Junge Geige gespielt, ganz brav und geübt. Und dann habe ich in der Kirchenkantorei gesungen und im Gottesdienst Schütz und Bachmotetten und Reger und was man alles so singt, zu machen. Und das war diese eine Welt. Und die andere Welt war, als ich dann älter wurde, meine Kumpels. Und mit denen habe ich Gitarre gespielt und wir hatten alle lange Haare, kann man nicht mehr so gut vorstellen. Aber die hatten nichts mit der anderen Welt zu tun. Das waren zwei komplett unterschiedliche Universen, wo ich so eine Art Brücke war zwischen diesen Universen. Und dieser Frust, dass ich auf der einen Seite diese klassische Musik geliebt habe und auf der anderen Seite so viele Menschen da nichts mit zu tun haben wollten oder haben wollen, das ist ja bis heute so, das ist, glaube ich, eines meiner Trigger.
Du hast die verschiedenen Universen, in denen du dich befunden hast, jetzt schon auf vielfältige Weise angesprochen. Das ist mir natürlich, oder fällt einem ja, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, sofort auf, wie viele Berufe du schon gemacht hast und alles natürlich immer rund um und auf der Bühne. Und vielleicht jetzt nicht bezogen auf den Begriff Konzertdesign an sich, aber was hat das mit dir gemacht, dieses Geschehen rund um die Konzerte und Kulturveranstaltungen aus so vielen verschiedenen Perspektiven kennenlernen zu dürfen?
Ich hoffe, das hat mich sehr erfahren gemacht, weil ich andere alle Perspektiven kenne, also einschließlich die des Besuchenden oder des Zuhörers oder der Zuhörerin. Das ist eigentlich schön, etwas von 360 Grad zu beleuchten und so in die Tiefe tauchen zu können. Und es ist auch so, wenn ich selber bei anderen Veranstaltungen bin, ich schaue mir was an. Gestern waren wir zum Beispiel in einem Tanzstück und das Erste, was ich gucke, so, wo kommt das Licht her? Welche Lampen benutzen die? Welche Lichtfarben benutzen die? Wie wird das wahrscheinlich gesteuert? Wie ist die Positionierung? Wo steht der Beamer? Wieso sieht das so aus? Wie sieht das so aus? Das ist eine. Und manchmal sitze ich auch einfach da und denke, echt jetzt? Wo ist denn hier der Fluchtweg? Warum stehen die Stühle so eng? Also ich habe auch dieses, so ist wahrscheinlich inzwischen genetisch, dass ich auch nach Gefahrenquellen suche, Kabel, die auf dem Boden liegen oder nicht beleuchtete Treppenstufen, wo ich denke, wie könnt ihr das machen? Das geht doch gar nicht, wenn hier was passiert.
Aber du kannst dann trotzdem noch entspannen am Konzert, oder
wird's? Nicht immer, nicht immer. Also das ist auch ein bisschen eine Geißel, ehrlich gesagt.
Das glaube ich. Welche Missverständnisse begegnen dir denn im Zusammenhang mit Konzertdesign am häufigsten, wenn du das sagst?
Das häufigste Missverständnis ist, dass die Leute denken, das hat was mit farbigen Lampen zu tun. Um das mal ganz polemisch zu formulieren. Ich kriege manchmal Anfragen von Projekten von KünstlerInnen, so nach dem Motto, ja, wir haben da dieses Projekt und so, und könntest du da nicht was machen? Und ich so, aber das ist doch schon fertig. Ja, aber so, nein, mache ich nicht. Also der Spaß ist, die Dinge von Grund auf zu gestalten und zu beeinflussen und nicht am Ende ein fertiges Produkt zu nehmen und das grün oder gelb oder rot anzustreichen.
Ja, das ist ein gut verständliches Bild auf jeden Fall. Wo siehst du die größten Risiken experimenteller Konzertformate?
Nicht das größte Risiko gibt es eigentlich nicht. Die größte Schwierigkeit ist, etwas zu beschreiben, was es noch nicht gibt. Also wenn man eine fertige Produktion hat, dann kann man schöne Fotos zeigen und Videos zeigen. Aber wenn man dabei ist, eigentlich sich das auszudenken, und das kennt natürlich auch jeder oder jede, die eine Tanzproduktion machen oder eine Theaterproduktion, solange das Produkt noch nicht fertig ist, kann man es nur schwer beschreiben. Und umso mehr, wenn man sich eigentlich zwischen diesen Genres bewegt, und das ist eigentlich bis heute nicht gelöst, weil wir zu wenig Begriffe haben, um das zu beschreiben. Also ich sage oft, das ist ein Konzert mit Videoinstallation oder das ist eine Konzertinstallation oder das ist vielleicht eine Durational Performance. Also ich habe auch so Sachen gemacht, die 4-5 Stunden gingen. Da liegt das nahe. Also es bewegt sich begrifflich weg von dem Konzert, obwohl eigentlich immer noch die Musik im Mittelpunkt steht meistens.
Warum hältst du es für notwendig, solche Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen? Oder ich hatte jetzt das Wort Risiko. Welche Risiken hältst du dennoch für notwendig?
Na, weil das klassische Konzert als solches sich Ende des 19. Jahrhunderts ausgeprägt hat und sich quasi in seiner Form und Ausprägung nicht verändert hat. Weder die Räume, noch das Publikumsverhalten, noch die Abläufe. Also von eintreffendem Publikum, Garderobe, 45 Minuten erste Hälfte, Pause, zweite Hälfte. Die Programmabfolge, dass man heute ja oft dann ein Stückchen neue Musik vor die Pause macht, weil man es nach der Pause macht, hat man Angst, dass das Publikum nicht mehr da bleibt und wegläuft. Und es gibt einfach keinen gesellschaftlichen Bereich, der sich nicht entwickelt hat, außer dem klassischen Konzert. Und vielleicht, ich habe das ja kurz angesprochen, fand ich deswegen auch dieses Gastspiel vom Steghoff-Orchester so außergewöhnlich, weil die im Grunde etwas machen, was im Theaterbereich schon seit Jahrzehnten üblich ist. Nämlich, dass man sich ein historisches Stück nimmt von Goethe, Schiller oder Euripides und sich fragt, wie können wir das eigentlich auf eine heutige Art und Weise erzählen? Wie können wir das straffen? Wie können wir das in die Gegenwart holen? Und das ist eigentlich das, was das Steghoff-Orchester in dem Fall mit Bruckner gemacht hat. Also sie suchen nach der Essenz und finden ganz neue Kontrastmöglichkeiten, ganz neue Dramaturgien. Und das gibt es eigentlich viel zu wenig.
Wenn du einen kulturpolitischen Beschluss formulieren könntest, der morgen Realität würde, welcher wäre das?
Oh, das kann ich nicht öffentlich sagen, da hätte ich wahrscheinlich zur Kreuzigung gebeten.
Oh, schade, da wird es doch erst spannend. Also nicht bei der Kreuzigung, sondern weil du das nicht öffentlich sagen kannst.
Nein, diese Liste ist so unendlich lang. Und mein Gebiet ist natürlich das der freien Künstlerinnen und Künstler, Ensembles, Festivals. Und ja, da gibt es natürlich eine ganz lange Wunschliste. Also von, dass man längerfristige Planungshorizonte hat. Und das gilt sowohl für die Veranstalter, aber natürlich auch und vor allen Dingen für die Ensembles. Diese ganze Projektförderung macht überhaupt keinen Sinn, dass man einzelne Projekte gefördert bekommt und dann irgendwann dann wieder ansucht und wieder ansucht und wieder ansucht. Weil es jeden Raum nimmt eigentlich, langfristig Kooperationen zu gestalten, langfristige Strategien zu verfolgen, Publikumsbindung zu erzielen, internationale Kooperationen einzugehen und so weiter und so fort. Also da ist in diesem Bereich natürlich das größte Manko.
Ist das so ein bisschen das Drama dieses Berufs, dass man das immer so ein bisschen als Koffer mit sich mitschleppt, diese Wünsche? Weil du gerade ja auch sagst, die Liste ist sehr lang.
Ja, natürlich. Wir sind das ja gewohnt, für unsere Ideen oder für die Umsetzung unserer Ideen zu streiten und zu kämpfen und zu werben. Und das hört niemals auf. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich etwas müde bin. Da kann ich wieder von vorne. Aber kommt immer wieder und in regelmäßigen Abständen. Und gerade jetzt gehen wir auf kulturpolitisch extrem schwierige Zeiten zu, durch den Rückgang der Steuereinnahmen, der sich sofort und unmittelbar auf die Haushaltsplanung niederschlägt. Und wieder sitzen wir da und müssen von vorne erklären, warum wir das tun, wie wir das tun und warum es so wichtig ist, dass es weitergeht mit der Arbeit, die wir machen.
Bei den Montforter Zwischentönen ist das Motto ja auch stets politisch beziehungsweise stark beeinflusst vom gesellschaftlichen Zeitgeist. Wie politisch darf oder muss Kultur in deinen Augen sein?
Ich würde unterscheiden zwischen politisch sein und eine Haltung haben. Wir haben das in den letzten Jahren häufiger erlebt, dass Menschen glauben, dass sie auf Social Media irgendeinen Sticker posten und damit sind sie politisch. Das finde ich, das müssen wir nicht sein. Wir müssen nicht ständig Manifeste herausgeben. Aber ich finde, dass wir in allem, was wir tun, eine Haltung kommunizieren können, eine Haltung von Offenheit, von Neugier, die essentiell ist für die Arbeit, die wir tun. Und ich kann mir keine künstlerische Arbeit vorstellen, die in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, mit Denkverboten belegt ist, mit Kontaktverboten belegt ist. Und dafür müssen wir einstehen. Und ich finde, das müssen wir ständig deutlich machen, wie essentiell das ist für das, was wir tun.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Social Media, der raue gesellschaftliche Ton, der vor allem ja auch da vorherrscht, ist vor allem in der Medienwelt gerade sehr präsent. Begegnet dir das auch persönlich als Kulturschaffender? Und jetzt stelle ich doch eine Doppelfrage. nein, ich bleibe erstmal dabei. Begegnet dir das persönlich als Kulturschaffender?
Ja, das begegnet mir immer wieder. Und das Problem an Social Media ist ja, dass es eben nur Ja oder Nein gibt. Es gibt keinen Raum dazwischen. Und wir werden ständig und täglich gezwungen, uns auf eine Seite zu schlagen. Weil Ja, Aber gibt es nicht. Und es gibt nicht den Raum dazwischen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das hat sicherlich einen sehr großen Anteil an der Polarisierung der Gesellschaft. Aber ich denke oder ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass wenn wir als Kulturschaffende unsere Arbeit gut machen, dann können wir einen neuen Raum erschaffen, wo sich unterschiedliche Menschen begegnen können, sich austauschen können, sich vielleicht auch an dem reiben, was wir tun oder sich inspirieren lassen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich unsere Aufgabe, zwischen diesen Polen nicht zu vermitteln, sondern einen Raum dazwischen zu schaffen.
Und würdest du sagen, dass die Kultur aktuell da noch zu wenig macht, zu wenig Ausrufezeichen oder Fragezeichen?
Also die klassische Musik auf jeden Fall.
Wie gehst du persönlich mit dem rauen gesellschaftlichen Ton um, wenn der dir begegnet überhaupt? Begegnet er dir denn?
Ja, der begegnet mir durchaus. Also es gibt auch in der Bubble der klassischen, alten, neuen, was auch immer Musik, auch Diskussionen, die extrem auf schwarz-weiß gestellt sind, wo ich mich wirklich frage, Leute, schaltet ihr eigentlich euer Gehirn ab? Also ist es wirklich so, dass ihr keine Grautöne mehr erkennen könnt, sondern nur noch die Frage gestellt, bist du dafür oder dagegen? Oder findest du es gut oder findest du es nicht gut? Also das ist mir zu kurz gegriffen. Also jede Diskussion oder anders gesagt, jede Position, die vorgibt, genau auf einer Seite zu stehen und davon ganz überzeugt sein, dass nur das und nur diese Sichtweise richtig ist, kann nicht die Wahrheit sein. Das glaube ich einfach nicht, weil so einfach ist leider die Welt nicht.
Hast du manchmal Angst um die Kultur?
Ich habe Angst um die Kultur, natürlich. Also wenn ich mir besonders in Deutschland allgemeine Trends in der Gesellschaft anschaue, und damit meine ich nicht nur die wirklich Rechtsradikalen, sondern auch die sogenannte bürgerliche Mitte, die rechts blinkt, dann habe ich große Angst. Also im Sinne von, dass viele gerade in der Politik ihr Heil daran sehen, irgendeinen seltsamen Kulturkampf zu führen und nicht über tatsächlich existierende Probleme reden, sondern so tun, als wenn es Sprachverbote gäbe oder diese ganze Diskussion um Meinungsfreiheit. Das finde ich alles total lächerlich, weil wir können Gott sei Dank sagen, was wir wollen. Wir müssen eben nur damit rechnen, dass uns widersprochen wird, und das gilt für alle Seiten.
Wie begegnest du dieser Angst so für dich? Oder hast du Tipps?
Ja, unter anderem haben wir im letzten November ein Festival gehabt, das heißt Montforter Zwischentöne. Und da haben wir uns 4 Wochen lang mit der Zuversicht beschäftigt. Und ich bin sicher, dass wir sowas uns ausgedacht haben und geplant haben, weil wir grundsätzlich uns Dinge ausdenken und planen, die uns interessieren, aber auch die uns gut tun. Und ein bisschen hat das auch, glaube ich, einen therapeutischen Effekt. Und was ich wirklich gelernt habe, und das ist wirklich toll, ich habe wirklich ein Bild im Kopf von Zuversicht, und das hat mit einem Muskel zu tun, den ich mir vorstelle, weil ich gelernt habe, dass man Zuversicht üben kann.
Ah ja.
Und immer, wenn ich in so ein kleines graues Loch zu fallen drohe, dann stelle ich mir das vor und ich stelle mir einen Muskel vor, der angespannt wird und entspannt wird. Also wie so ein pumpendes Herz. Also ich habe so ein Bild im Kopf. Mhm. Und das richtet mich irgendwie innerlich auf. Und ich, ja. Und es gibt ja Gott sei Dank noch genug Dinge in der Welt, weswegen man zuversichtlich sein kann, auch in der Kultur.
Das ist die perfekte Überleitung gewesen zu meiner Abschlussfrage, zumindest von unserem großen Fragereigen. Gleich kommt noch die Hop- oder Top-Runde. Du hast die Zuversicht angesprochen, die ihr zum Motto gemacht habt, der 25er Zwischentöner-Edition. Und was stimmt dich denn zuversichtlich, wenn du an die kommenden Editionen denkst?
Also ich freue mich total auf die Zusammenarbeit mit der Silvia Salzmann. Mhm. Wir haben ein wirklich tolles gemeinsames künstlerisches Projekt vor, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und es ist überhaupt schön, in dieser neuen Zusammenarbeit neue Perspektiven zu finden, vielleicht auch ein bisschen neues Publikum zu finden, selber inspiriert zu werden und neu angeregt zu werden, Dinge neu und von Grund auf anders zu betrachten. Das finde ich herrlich.
Ja, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Volkert. Aber wie schon eben angekündigt, kommst auch du nicht drum rum, zumindest noch 3 Hop- oder Top-Fragen zu beantworten. Du kennst das Prinzip vielleicht schon, entweder oder. Du suchst dir eins aus. Applaus mittendrin oder gar keiner?
Gar keiner geht gar nicht. Das habe ich in meiner Jugend oft gehabt bei Passionsaufführungen in der Kirche. Da wurde dann ein Programm gedruckt und darunter stand, von Beifallskundgebungen bitten wir abzusehen.
Oh, das kenne ich auch noch.
Und das fühlt sich ganz schrecklich an. Mhm. Und Beifall mittendrin ist wunderbar. Ich meine, das haben wir alle vergessen, weil es so lange her ist. Aber zu Mozart-Zeiten wurde nach dem Klaviersolo applaudiert, wie heute in einem Jazzclub. Wenn man das heute machen würde, würde man wahrscheinlich auch gleich zur Kreuzigung gebeten werden.
Da arbeiten wir noch dran, ne? Dass das nicht mehr so ist. Bach im Club oder Techno in der Philharmonie?
Also lieber Bach im Club, weil Techno ist wirklich eines der wenigen Musikgenres, mit denen ich wirklich gar nichts anfangen kann. Insofern ist mir das aber auch egal, wenn es in der Philharmonie gespielt wird.
Mhm. Publikumserweiterung als Ziel oder künstlerische Innovation als Ziel?
Na, das eine bedingt das andere. Das ist eine sehr gemeine Entweder-Oder-Frage. Geht gar nicht.
Ziehst du einen Joker?
Ja, ziehe ich einen Joker.
Okay, gut. Dann vielen Dank, lieber Volkert. Wir werden dich hier auch sicherlich noch öfter vom Podcast-Mikrofon haben. Aber für heute erstmal vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Ja, ich freue mich drauf. Tschüss. Gezwitscher.